Ja, schön, dass ihr da seid. Und ich habe mich heute riesig auf den Gottesdienst gefreut, so beim Herradeln. Zum einen, weil das Wetter so toll ist. Und dann habe ich gesehen, dass an der Autowaschanlage die Leute Schlange stehen. War unheimlich viel los. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das war die Hoffnung der Menschen scheinbar seit Wochen. Wann darf ich endlich mein Auto wieder waschen? Da habe ich gedacht, wie schön, dass wir eine großartige Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die uns lebendig hält, jetzt auch in so einer schwierigen Zeit. Weil wir wissen, wir haben einen Gott, der ist großartig. Und wenn wir uns heute treffen, dann feiern wir das zusammen. Ob wir jetzt singen dürfen oder nicht, wir feiern es aber trotzdem. Und ich möchte heute über Hoffnung reden. Und vielleicht habt ihr die Predigt von letzter Woche gesehen. Die war ja noch videomäßig. Und da ging es auch um Hoffnung, weil mich das Thema gerade beschäftigt. Wir leben in einer hoffnungsarmen Zeit, habe ich letzte Woche so einfach in die Kamera gesprochen. Und der Theologe Leslie Newbegin, ganz berühmter, bekannter britischer Theologe, der ist Mitte der 70er Jahre zurückgekommen nach Deutschland. Der war in Indien als Missionar viele Jahre, also Mitte der 70er war das. Und hat man ihn in einem Interview so gefragt, was war das Schwerste, so nach vielen, vielen Jahren Indien jetzt wieder in Europa irgendwie Fuß zu fassen. Und was ist ihm am schwersten gefallen? Und seine Antwort war, das Schwinden der Hoffnung. Dass er gespürt hat, hier irgendwie, ja, in London, glaube ich, kommt aus London, da ist so wenig Hoffnung zu spüren. Und wo wenig Hoffnung ist, da ist auch wenig Freude zu spüren. Hoffnung ist was absolut Wichtiges und was Zentrales für unser Leben. Das ist das, was uns lebendig hält, was uns, ja, fröhlich macht. Und meistens merken wir, wie wichtig Hoffnung ist, vor allem dann, wenn sie fehlt. Manch einer hat es sicher schon erlebt oder wahrscheinlich wir alle. So Zeiten, wo so die Hoffnung verloren geht. Und wenn die Hoffnung verloren geht, dann geht auch der Lebensmut verloren. Meistens ist es so ein Gefühl, was uns mal so überkommt. Aber manchmal, und das ist dann ganz schlimm, wenn sich das als Zustand einstellt, der Zustand der Hoffnungslosigkeit. Da hast du keine Lust mehr zu leben. Und dann merken wir erst, wie sehr wir Hoffnung brauchen, wie wir lechzen und wie wir uns danach sehnen, hoffnungsvolle Menschen zu sein. Im ersten Korintherbrief, da steht, dass am Ende nur dreierlei übrig bleibt. Also wenn alles durchgesiebt ist, alles, was es so gibt, was wir sehen können, wenn alles oder auch was wir nicht sehen können, dann bleibt am Ende so in dem Sieb, so, ich stelle mir so sandkastenmäßig vor, bleiben drei Sachen übrig. Alles andere rauscht durch. Und diese drei Sachen sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das, was bleibt, was wirklich Bestand hat, Hoffnung. Absolut wichtig. Und die große Frage meines Lebens ist die, ja, worauf gründet eigentlich meine Hoffnung? Also hat die ein gutes Fundament? Auf was gründe ich meine Hoffnung? Wo kommt die her? Kommt die aus so einem Optimismus, den wir ja manchmal auch haben? So ein, ja, ist alles gut, ist alles schön. Wer letzte Woche das gesehen hat, der Hoffnungsvogel, der ab und zu mal kommt und sich dann niederlässt und ganz viel Hoffnung versprüht. Ja, oder ist es so eine Hoffnung, die halt so, ja, ist doch, wird schon alles irgendwie wieder, weil es ist immer schon irgendwie wieder geworden. Sogar bei der Frau Horn ist es wieder geworden. Oder gründet meine Hoffnung auf was Größerem? Und da ging es letzte Woche um den Leitstern, den ich im Leben habe, wo ich mal, ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe, mal zu formulieren, das ist meine Hoffnung, daran glaube ich. Und egal was kommt und egal durch welche Schwierigkeiten so ich vielleicht noch durchschlitter, will das vor Augen haben. Das soll mir dann wieder einfallen. Leitstern. Weil meine Hoffnung nicht da unten irgendwo hängt, sondern sie hängt oben. Sie ist aufgehängt, sie ist bei Gott. Ja, in 1. Petrus 1, Vers 3, du darfst klicken, da steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also wir sind Wiedergeborene, wie neugeboren. Wir fühlen uns nicht immer so, aber wir sind neugeboren hin zu einer lebendigen Hoffnung. Und diese Hoffnung, die sollen wir nicht nur haben, sondern diese Hoffnung sollen wir selbst sein. Also wir als Menschen. Ich darf Hoffnung sein. Dazu bin ich wiedergeboren. Deswegen ist Jesus gestorben und auferstanden, dass diese Hoffnung in mir ist, dass ich diese Hoffnung bin. Hoffnung für die Welt. In Römer 15, Vers 13, das Weiterklicken steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. So, wozu erfüllen? Dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also die Hoffnung in uns, die soll in unserem Leben sogar noch wachsen, größer werden. Wir sollen immer noch hoffnungsvollere Menschen sein und werden. Auch wir Kirchen stehen ja in der Gefahr, die Hoffnung zu verlieren oder träge zu werden in der Hoffnung. Dabei sind wir als Kirche, du darfst mal weiterklicken, GmbHs, Gemeinschaften mit begründeter Hoffnung. Wir haben Hoffnung und wir wissen, wo die Hoffnung herkommt. Wer hat sonst diese Hoffnung? Klar kann ein Betrieb auch hoffen, dass alles gut wird, die Zahlen steigen, so wie das Universum immer expandiert. Ja, so müssen auch wir als Unternehmen immer expandieren. Aber unsere Hoffnung liegt darin, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Deswegen sollen wir immer reicher werden mit dieser Hoffnung. In Epheser 1, Vers 18 steht, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wir sollen das immer wieder erkennen, wie groß diese Hoffnung ist. Weil auch in unserem Leben ist so, dass die Hoffnung manchmal schwindet, wenig da ist. Dass wir auch durch wirklich heftige Sachen manchmal durchschlittern müssen und dann uns die Hoffnung fehlt. Oder wir in Konflikten einfach hoffnungslos werden. Aber die Bibel lädt uns ein, immer wieder quer zu denken. Querdenker darf man nicht sagen, das ist ein völlig verbrauchtes Wort. Aber wir sollen trotzdem querdenken an mancher Stelle, nämlich wenn es darum geht, dass wir zu den Signalen und den Botschaften, den Nachrichten, die wir so hören, die um uns herum sind, dass wir anders denken, dass wir Hoffnung denken, dass wir sehen, aber Gott ist damit drinnen. Dass wir nicht als Querdenker schimpfen und sagen, die da oben, sondern dass wir voller Zuversicht und Hoffnung sagen, du da oben, du hast es im Griff. Du bist unser Herr. Die Hoffnung, die ist begründet. Und da brauchen wir jetzt noch den nächsten Vers, der steht im Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hofft mein Herz. Und mir ist geholfen. Der Herr ist meine Stärke. Also ich stehe nicht irgendwie auf schwammigem Boden oder ich bin auf so einem Boot, wo es hin und her wippelt, sondern ich stehe fest, wie auf Fels. Du, Herr, bist meine Stärke. Das reicht. Du bist meine Stärke, mein Schild und mir ist geholfen. Wir dürfen Herbergen sein. Hotelbetriebe, die die Hoffnung beherbergen. Die Hoffnung will bei uns wohnen und nicht nur ab und zu mal als Vogel kommen und herfliegen und da sein, sondern wirklich in uns leben, als ganz lebendige Hoffnung. Lebendige Hoffnung heißt eine Hoffnung, die auch sichtbar wird, die sich äußert. Das Thema ist heute Hoffnung mal laut, mal leise. Weil ich so gedacht habe, ja, die Hoffnung ist in uns drin. Und die Hoffnung muss aber auch raus. Wenn die lebendig ist, dann sprudelt die, dann muss die auch rauskommen, sichtbar werden. Mal laut, aber auch manchmal ganz leise, in einem Gebet, in einem Spaziergang, in einer Dankbarkeit, die ich in mir habe. Und manchmal aber schreie ich die auch raus und sing die raus. Leider jetzt nur zu Hause, aber dann spreche ich sie aus. Oder ich drücke sie aus durch künstlerische Arten und Weisen, dass meine Hoffnung sichtbar wird, damit die Hoffnung wirklich bei mir lebt. Denn die Hoffnung ist nichts Passives. Diese Hoffnung ist lebendig, die ist nichts, wo ich sage, ach komm zu mir, mach dich breit bei mir. Sondern es ist eine Hoffnung, die praktisch wird, lebendig wird. Und ich möchte euch was vorlesen von Ernst Bloch. Er hat so eine Trilogie geschrieben, Prinzip Hoffnung, ganz dick und hat auch, glaube ich, das war in den Kriegsjahren, glaube ich, hat er das geschrieben in Amerika. Und ich lese euch einfach mal vor. Der Affekt des Hoffens geht aus sich heraus. Er macht die Menschen weit, statt sie zu verengen. Kann gar nicht genug von dem wissen, was sie inwendig gezielt macht, was ihnen auswendig verbündet sein mag. Die Arbeit dieses Effekts verlangt Menschen, die sich ins Werdende tätig hineinwerfen, zu dem sie selber gehören. Sie erträgt kein Hundeleben, das sich ins Seiende nur passiv geworfen fühlt. Das ist im Vorwort. Wenn das Vorwort schon so kompliziert geschrieben ist, wie wird dann erst diese Trilogie da? Also ihr merkt, das ist ein Philosoph. Aber ich fand es so schön, die Hoffnung erträgt kein Hundeleben. Ein Hundeleben, ein Hund wacht früh auf und denkt sich, mal gucken, was heute passiert. Mal schauen, was diese Welt heute für mich bereit hat. Mal gucken, was heute im Napfi zu finden ist für mich. Das erträgt die Hoffnung nicht. Diese Passivität, dieses mal schauen, ob es heute ein hoffnungsvoller Tag wird oder Sondern die Hoffnung, die wird selber tätig. Also dieser Affekt des Hoffens heißt, ich gehe in die Aktion. Diese Hoffnung macht zweierlei. Sie macht auf der einen Seite weit. Sie macht weit. Sie verengt nicht. Sie bringt nicht Menschen in die Enge, sondern sie bringt Menschen in die Weite. Das ist Kennzeichen von Hoffnung, Weite. Und das Zweite, was sie tut, sie arbeitet. Lebendige Hoffnung arbeitet. Sie wird tätig, sie beginnt, das ist jetzt das Spannende, sie beginnt, sich die Wirklichkeit zu schaffen, auf die sie hofft. Also sie sagt nicht, ich hoffe irgendwie, dass alles gut wird, sondern sie sagt, jetzt tue ich schon alles, damit es Wirklichkeit werden kann. Weil wenn ich nicht damit anfange, ja, wer sonst? Das ist eine Hoffnung, die lebendig ist. Die nicht nur wartet, dass irgendwas passiert. Gott wird schon richten. Ja, macht er auch. Aber vielleicht will er mich und meine Hoffnung dazu gebrauchen, dass ich wirklich Teil davon bin. Es gibt so eine lebendige Hoffnung, die wir alle kennen und wo wir auf einmal anfangen, ganz wuschig und tätig zu werden, weil es uns wichtig ist. Und das ist zum Beispiel, wenn es um die Kinder geht. Wenn es um unsere Kinder geht, dann haben wir ganz viel Hoffnung, dass sie irgendwie eine gute Zukunft haben, dass sie es schon irgendwie schaffen werden, dass sie einen guten Ehepartner finden. Was weiß ich, wir haben eine Hoffnung und wir versuchen, nicht nur dazustehen und sagen, wird schon irgendwie alles, sondern wir sind voll dabei mit ganzem Herzen. Das ist manchmal richtig anstrengend, das tut auch manchmal richtig weh. Und wir tun aber alles, weil da eine lebendige Hoffnung in uns ist, die sagt, nein, es wird wirklich gut und ich werde alles dafür tun, dass das passieren kann. Das ist so eine lebendige Hoffnung, die kennen die meisten von uns zumindest. Ja, von den Menschen, der uns wertvoll ist, zu hoffen und zu glauben, aber nicht nur da zu sitzen, sondern dann bin ich dabei. Oder der Traum, den ich habe von Gemeinde, wie ich mir Gemeinde wünsche. Und dann ist es aber nicht nur ein Traum, sondern dann fange ich an, das zu tun, damit Gemeinde genauso wird. Dann sage ich nicht, ich warte, dass irgendwie Gott die Gemeinde verändert, bis sie mir auch gefällt, sondern ich habe einen Traum davon und ich gebe mich rein. In den Bereichen, wo ich am meisten träume. Wo mein Herz am meisten berührt ist, da gebe ich mich rein. Das ist eine Hoffnung, die lebendig ist. Mein Traum von Gerechtigkeit. Ich musste an die Rebecca denken, die mit Seek and Care einfach, wo ihr Herz entfacht worden ist in Indien. Sie hat diese Organisation gesehen, das was Timothy und seine Frau, was die da machen und wie groß das schon ist und dass es da wirklich geht, den Ärmsten der Armen und gerade auch den behinderten Kindern, die in der Gesellschaft nichts gelten, denen zu helfen, da Mut und Hoffnung zu bringen. Und das hat sie angesteckt, dass sie heute noch dabei ist. Und das immer noch mit Feuereifer macht. Weil sie sagt, ich habe eine Hoffnung für die Menschen dort und ich warte nicht, dass irgendjemand es tut, sondern ich will mich hier von Deutschland aus dafür einsetzen. Das finde ich einfach genial. Wo drückt sich unsere Hoffnung aus? Wo sehen die Menschen und auch ich selber, dass ich wirklich ein hoffnungsvoller Mensch bin? Wenn mich jemand fragt, was ist deine Hoffnung? Was sage ich dann? Was ist mein Leitstern? Was ist meine Hoffnung? Und ich sage, ja, dafür brenne ich. Hoffnung muss ich ausdrücken. Ich habe an meinen Drucker gedacht, der druckt auch ganz viel aus. Alles, was ich ihm sage, das druckt er dann immer ganz fröhlich aus. Und so sollen wir auch sein, dass die Hoffnung gedruckt wird und nicht nur innen drin irgendwie als stille und leise, passive Hoffnung da ist, sondern die muss nach außen, die muss sichtbar werden. Hoffnung, da ist meine Hoffnung. Ein eindrückliches Beispiel dafür, für diese ausgedrückte Hoffnung, wenn es ums Thema Gerechtigkeit geht, ist diese Münchner Widerstandsgruppe Weiße Rose. Kannst mal weiterklicken, Lukas. Die hatten auch eine große Hoffnung. Viele von denen, die da mitgemacht haben, den jungen Leuten, die waren in Russland im Krieg. Und zwar oft nicht an der Front oder nicht direkt an der Front, sondern ein bisschen dahinter als Sanitäter. Sie haben Menschen versorgt, die verwundet worden sind. Sie haben das Elend gesehen. Sie haben den Hass gesehen der Völker gegeneinander. Ich glaube, Schmorell hat russische Vorfahren auch gehabt. Und irgendwie diese Unverständnis, warum schlagen sich die Menschen dort die Köpfe ein? Und es war eine ganz große Hoffnung, die Hoffnung, dass wieder Friede ist, dass man sich wieder gerne hat als Menschen, dass man sich nicht bekriegt, die Hoffnung, wieder frei leben zu dürfen, die Hoffnung, dass man wieder frei denken darf. Und diese Hoffnung, die war so stark bei diesen jungen Menschen, dass sie angefangen haben, diese Hoffnung zu drucken. Auf Papier, 100 Flugblätter war so die erste Ausgabe. Und ein Drittel von diesen 100 Flugblättern haben auch ein Echo erfahren, nämlich, glaube ich, ungefähr 33 Anzeigen sind eingegangen bei der Polizei. Das war richtig gefährlich, was die gemacht haben. Sie haben damit ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Einfach nur, weil sie eine Hoffnung hatten. Später hieß es dann von den Nationalsozialisten, das war der schwerste Fall verräterischer Flugblattpropaganda. Also das Schlimmste, was diese Menschen gemacht haben, dass sie ihre Hoffnung ausdrucken. Später waren 6.000 Flugblätter, die sie verteilt haben. Sie haben natürlich ihre Technik da irgendwie verfeinert. Und es war richtig gefährlich, bis sie ja irgendwann geschnappt worden sind. Und am Ende hat Sophie Scholl im Verhör am 20. Februar 1943 noch gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben. Weil ich habe für meine Hoffnung gebrannt. Ich habe meine Hoffnung ausgedrückt. Und ich würde es wieder machen. Weil wenn unsere Hoffnung da ist und die lebendig ist, dann will die raus. Auch wenn jetzt wie hier heftige Widerstände da sind. Die meisten haben das Ende des Krieges nicht erleben dürfen von diesen jungen Menschen. Václav Havel, jetzt brauchen wir die nächste Folie, der soll mal folgenden Ausspruch getan haben. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Das denken wir ja oft, dass Hoffnung ist, alles wird irgendwie gut. Sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Hoffnung, dass es Sinn macht, was ich tue. Dass es Sinn macht, wofür ich mich engagiere. Dass ich für die Hoffnung, für das Gute, für die Wahrheit eintrete. Das ist das Entscheidende. Und dann kann es sein, dass es nicht gut ausgeht. Und dann kann es sein, dass die Wirklichkeit mir ein Schnippchen schlägt und es böse mit mir meint. Und trotzdem ist doch diese Hoffnung immer noch da und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich möchte uns einladen und wir wollen gemeinsam ein Hoffnungslied anschauen. Und das fand ich ganz schön. Die Woche habe ich was geschickt bekommen von den Bradis. Die sind heute da eigentlich. Ich habe sie noch nicht gesehen. Nein. Gut. Da ist die Salome und die Anna und die haben einfach ein bisschen getanzt und Bewegungen gemacht zu einem Lied, das heißt das Adlerlied. Und ich finde, da ist auch ganz viel Hoffnung drin. Und ich habe mich so gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, ihr habt diese Hoffnung ausgedrückt und ihr macht es für uns. Und ich möchte euch bitten dazu, aufzustehen und euch anstecken zu lassen. Und wenn ihr mutig seid, könnt ihr sogar mittanzen, das sind einfache Bewegungen. Und wenn nicht, dann steht einfach für eure Hoffnung und für eure Überzeugung auf und lasst uns ja dieses Hoffnungslied mit den Bradis gemeinsam erleben und feiern. Genau, ich lade euch ein, auch ihr dürft Hoffnungsträger sein in unserer Welt. Okay, ihr dürft aufstehen, genau. Oh.